Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Heute mit Ramona Westhof. Hallo, schön, dass Sie zuhören. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen gemeinsam über das Prekariat sprechen. Aber keine Sorge, das machen wir beide jetzt nicht alleine, Sie und ich, sondern Stefanie Sargnagel ist auch noch dabei. Die ist heute mein Gast, Autorin und Illustratorin aus Wien und seit neuestem auch Schauspielerin. Ab heute kann man sie sehen in der großen Klassenrevue am Hau in Berlin. Das ist ein Stück von Christiane Rösinger. Und in diesem Stück werden eben die Klassenfrage im Großen und im Kleinen behandelt. Darum haben wir das als Anlass genommen, mit Stefanie Sargnagel eben solche Fragen zu besprechen, die Großen und die Kleinen. Welche Rolle spielt Klasse eigentlich in der Kunst? Bei Stefanie Sargnagel kann man in ihren Büchern und ihren Posts auch vor allem ja immer wieder so Dinge zum Thema lesen. Da geht es zum Beispiel darum, dass sie Künstlerinnen kennt, die eigentlich eine Eigentumswohnung geerbt haben, sich dann aber als arme Künstlerin verkaufen, weil es halt irgendwie cool ist. Wir haben Stefanie Sargnagel ganz kurz aus der Premierenvorbereitung rausgeholt und darum habe ich Stefanie Sargnagel auch erstmal nach Berlin gefragt. In einem ihrer Posts habe ich schon gelesen, dass auf der Straße auf jeden Fall mehr geschrien wird. Das kann ich so bestätigen. Und sonst so, wie ist Berlin? Gute Stadt?
Wenn ich ankomme, bin ich meistens so ein bisschen überladen von dieser Flut an Hipstern und Kreativen. Aber jetzt, wo ich wieder eingewöhnt bin, sehe ich wieder das Positive daran. Also auch an diesem Chaotischen und an den ganzen lustigen Freaks, die man auf der Straße sieht. Genau, also Wien kommt einem wahnsinnig provinziell vor, wenn man in Berlin ist. Da hat man das Gefühl, ah, das ist also eine richtige Großstadt. Ja.
Wien hat weniger verrückte Kreative auf der Straße?
Ja, Wien ist einfach aufgeräumter, ein bisschen konservativer vielleicht. Genau, es hat nicht so diesen improvisierten Vibe. Ich meine, ich bin hier natürlich auch nur in gewissen Vierteln. Also jetzt bin ich ja ganz woanders her, aber ich hänge ja auch, also ich wohne in Neukölln und so. Und genau, es ist einfach alles viel, ja, viel improvisierter. Genau, ist aber auch schön.
Jetzt geht es in dem Stück, für das Sie überhaupt erst hier sind in Berlin, in der Klassenrevue von Christiane Rösinger um Klassenfragen. Und es ist ja auch eine Sache, die sonst auch immer wieder in Ihren Posts, Tweets, Texten eine Rolle spielt und speziell auch immer wieder, das finde ich ganz spannend, Klassenfragen im Kunstbetrieb. Wieso das eigentlich? Was ist da Ihr Berührungspunkt mit zum Beispiel reichen KünstlerInnen mit geerbten Wohnungen, die sich aber arm geben, weil es cooler ist? Da nennen Sie ja auch relativ explizite Beispiele. Was ist da Ihre Verbindung?
Ja, also erstens mal arbeite ich halt als Künstlerin und das ist mein Umfeld. Ich habe aber auch an der Kunstakademie studiert, ein paar Jahre, also nicht abgeschlossen. Ich war mehr so hin und wieder dort. Und ja, ich kam da mit einer sehr naiven Vorstellung rein in diesen Betrieb. Also gerade in der bildenden Kunst ist es ja nochmal extremer als in den anderen Kunstformen, dass es wirklich um sehr viel Geld geht. Und dass Leute, die Kunst studieren, das wurde mir dann erst mit der Zeit bewusst, auch oft aus sehr vermögenden Familien kommen. Genau. Ja, das ist mein Berührungspunkt.
Das ist ein gutes Stichwort, das habe ich auch auf dem Zettel. Sie haben an der Kunstakademie, Sie kamen halt aus einer anderen Welt irgendwie, ne? Mehr Arbeiterklasse, ein bisschen weniger Geld als die meisten Leute, mit denen Sie da wahrscheinlich zusammen studiert haben. Und Sie sagen, das ist Ihnen erst mit der Zeit aufgefallen, dass das irgendwie zwei unterschiedliche Welten sind?
Naja, also ich kam aus der Arbeiterklasse, also ich meine familiär halt, aber aus dem Umfeld kam ich halt aus einem eher so linken, punkigen Umfeld und dann war ich an der Akademie und dachte, da werde ich es jetzt so mit so wilden Anarchistinnen zu tun haben, die so die Gesellschaft auf den Kopf stellen wollen und dann habe ich gemerkt, dass das einfach, dass da ein sehr bürgerlicher Habitus Alltag ist, dass sehr viel Konkurrenz eine Rolle spielt und dass man sehr, gerade in der Malerei, scharf ist auf den Sammler, der meistens ein Multimillionär ist und man sich eigentlich sehr arschkriecherisch dem gegenüber verhält. Und das war für mich so ein bisschen ein Schock. Ich dachte mir, ich werde doch nicht Künstler, damit ich mich bei Millionären einschleim. Da kann ich doch andere Berufsfelder wählen, wenn diese Welt mich irgendwie interessiert. Und das war ein bisschen so mein Kulturschock. Und ja, auch diese Grenze ist sehr klein von eben vom armen Maler zum, wenn du dann eine Ausstellung hast, wirst du eingeladen von irgendwelchen Fonds, also irgendwelchen Adelsmenschen, die sich als Mäzene halt auftun, weil sie es halt auch cool finden, von jungen Künstlern umgeben zu werden und sitzt bei irgendwelchen super teuren Nobel-Dinners. Und ich fand das einfach wahnsinnig schrecklich und die Gespräche furchtbar. Und mich hat das nicht interessiert, wer sich jetzt eine neue Segeljacht kauft. Also dieses ganze Milieu fand ich wahnsinnig abstoßend und habe mich sehr gewundert, dass das so normal ist in diesem Betrieb, ja.
Wie sehr beeinflusst denn das Ergebnis eigentlich? Also das, was am Ende an Kunst und an kulturellen Produkten herauskommt?
Ja, schwer zu sagen. Ich meine, ich finde dann bildende Kunst schon auch teilweise interessant. Es ist halt sehr abstrakt, aber es dient dann halt schon auch oft als so Deko-Investitionsobjekte für halt sehr reiche Leute, die sich halt auch gerne als Kunstbeflissen geben wollen. Und ich habe vor kurzem gelesen, man kann das so ein bisschen sehen, wie früher gab es halt für das gehobene Bürgertum, um ein gesellschaftliches Ereignis zu haben, die Oper. Und das ist jetzt so ein bisschen out. Man will nicht 3 Stunden wo zuhören. Man holt sich dann mehr so jetzt so junge Künstlerinnen, mit denen kann man auch ein bisschen Party machen und die kann man mit dem eigenen Luxus beeindrucken. Und da ist jetzt da irgendwie so eine Symbiose da. Und ich denke, gerade bei bildender Kunst ist die Qualität ja nicht so leicht messbar, weil quasi der Konsummarkt nicht so breit ist. Und da geht es natürlich schon auch sehr viel darum, was stellt man da, wie behauptet man sich, wie stark, wie überzeugend ist die Behauptung, dass man jetzt so ein Genie ist, dessen Bild jetzt 50.000 € kosten soll. Genau, und da geht es viel um Pretending, fake it till you make it. Was natürlich nicht heißt, dass alle Kunst da jetzt so qualitätslos ist, aber es, ja.
Man hat ja auf der anderen Seite auch immer diese romantische Vorstellung von der armen Künstlerin, die oder der nur deswegen der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten kann, weil sie irgendwie nicht Teil davon ist oder weil er irgendwie selber arm ist und gelitten hat. Das stimmt aber so auch überhaupt nicht, oder?
Naja, das kann man, glaube ich, auch wahrscheinlich mit Zahlen nachweisen, dass viele Leute sich für wirklich eine akademische Künstlerausbildung entscheiden, Künstlerinnenausbildung, nicht aus armen Schichten kommen. Das ist natürlich klar, weil wenn man diesen sozialen Aufstieg dann oft macht, dass man studieren kann, dann studiert man oft schon was, wo man halbwegs abgesichert ist, auch in der Zukunft. Ja, also da ist oft die Grundvoraussetzung dann schon da, dass man halbwegs vielleicht so eine Eigentumswohnung in der Hinterhand hat. Oder
so. Brauchst du da vielleicht einfach mehr Förderung?
Ja, also ich muss ja sagen, ich finde die Fördersysteme an sich schon ziemlich gut, die es in Österreich gibt. Es gibt wirklich große Förderungen, Kulturförderungen. Allerdings, was mich oft wundert, weil das kriege ich schon mit in meinem Umfeld, wundert mich schon oft, warum sich Leute, von denen ich weiß, dass sie sehr, sehr wohlhabend sind, für diese Förderungen bewerben. Das finde ich manchmal schon ziemlich frech, weil ich mir denke, ey, ist halt so abgesehen. Für manche ist das halt... Ohne diese Förderung können sie gar nicht Kunst produzieren. Die müssen dann aufhören, sie müssen dann halt 40 Stunden arbeiten gehen und haben keine Möglichkeit mehr. Warum krallt sich jetzt das auch noch? Ist es nur fürs Ego? Und das greifen wir auch im Stück ein bisschen auf. Also vielleicht sollte man auch manchmal, wenn man nicht darauf angewiesen ist, auf solche Dinge ja verzichten. Und vielleicht sollten sie auch ein bisschen vermögensabhängig sein. Und vielleicht sollten sich die, die tatsächlich erben, also große Beträge erben, mit einem Blumenstrauß zufrieden geben, ja, stattdessen aus Solidarität. Ja.
Blumensträuße sind auch schön.
Ja.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Wohnen, die mich interessiert, weil Sie haben auch in Ihren Posts immer wieder erwähnt, dass Sie jetzt eben aus der mietregulierten Wohnung ausgezogen sind und sich eine Eigentumswohnung gekauft haben in Wien. Wie ist das eigentlich jetzt als so relativ frische Wohnungsbesitzerin auf diese ganzen Klassengeschichten zu gucken? Da kann man doch tatsächlich wirklich entspannter Kunst machen, wenn man sich erstmal um sowas keine Gedanken mehr machen muss, oder?
Ja, ich hatte auch sehr, sehr lange eine Gemeindebauwohnung in Österreich. Also in Wien gibt es ja viele, viele Gemeindebauten, wo man sehr günstige, sehr stabile Wohnverhältnisse haben kann. Und ich würde mich ja auch nie zum Kunstprekariat zählen. Also bei mir läuft es sehr gut und ich bin tatsächlich wahnsinnig erstaunt darüber. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mit dem, was ich mache, Geld verdienen kann und sehe mich absolut nicht irgendwie prekär. Und das finde ich aber ganz interessant, denn ich konnte mir jetzt diese Eigentumswohnung leisten und das war für mich absolut unglaublich. Ich hätte damit nie gerechnet. Und ich habe aber durchaus Bekannte, die sind auch Künstlerinnen, haben Eigentumswohnungen geerbt, in denen sie leben, die einen höheren Marktwert haben als meine und wollen mit mir über das prekäre Künstlerleben reden. Und da merke ich schon, Leute, die einfach so etwas selbstverständlich, so einen Besitz erben, haben oft gar keinen Bezug dazu, dass das für die meisten Menschen absolut nicht erwirtschaftbar ist, so eine Wohnung zu kaufen. Mhm. Also ich würde nie auf die Idee kommen, mit einer Wohnung, die einen Marktwert von 300.000-400.000 € hat, mich zum Prekariat zu zählen. Also da bin ich einfach im höheren Segment der Klassen. Und das ist schon interessant, dass viele, darum geht es auch im Stück ein bisschen, dass da sehr wenig Bewusstsein dafür da ist, zu welcher Klasse man eigentlich gehört. Das weiß man oft nicht, wenn man es einfach so zwei Wohnungen geschenkt bekommt.
Mit zwei gleich.
Naja, kommt auch vor, ja.
Es gibt Leute, die eine Eigentumswohnung in Wien haben und denken, sie sind arm.
Naja, wenn sie halt zum Beispiel im Kunstbereich arbeiten und die Gagen sind halt nicht so groß, man struggelt halt ein bisschen, aber sie haben halt kein Bewusstsein dafür, dass sie trotzdem diesen Besitz haben. Das ist halt so, also weil ihr Einkommen ist vielleicht nicht so groß, aber das hat man oft. Deswegen ist es ja auch interessant, da so ein bisschen rumzusticheln, weil man schon merkt, das ist irgendwie ein bisschen bei vielen Leuten so ein blinder Fleck. Eben, ich habe auch mal so kritisiert, diese Selbsterstellung als prekärer Künstler, weil ich, es gibt für mich so ein echtes Prekariat im Sinne von, ich bin Krankenpfleger und werde nicht ausreichend bezahlt, meine Wohnung wird immer teurer und ich habe jetzt eigentlich nicht die Möglichkeit, etwas groß anderes zu tun. Wenn ich Abitur habe und mich für die Kunst entschieden habe und alternativ aber auch Technik oder Wirtschaft studieren hätte können, das ist für mich nicht dieselbe Art von Prekariat, weil es nicht dieselbe Aussichtslosigkeit ist. Und natürlich ist es oft prekär, aber wenn man da ein bisschen nachfragt über die eben so reden, ist es dann oft tatsächlich so, dass da eben sehr viel Absicherung familiär bedingt im Hintergrund ist. Also oft ist da die Selbstwahrnehmung nicht ganz so der Realität entsprechend. Was jetzt nicht heißt, dass ich gegen Kulturförderung bin. Dafür bin ich natürlich schon.
Jetzt haben wir total viel über Probleme gesprochen in Klassenfragen. Wie lösen wir das Problem eigentlich?
Ja, da werden beim Stück auch einige Lösungen angeboten, zum Beispiel Umverteilung, verschiedene Arten, um mit Erbungerechtigkeit umzugehen. Aber ich bin jetzt keine Politikerin, also es ist natürlich, das ist halt die Utopie sozusagen. Es ist natürlich immer das Problem, dass Leute sich leider eher nach unten abgrenzen und eben oft denken, sie gehören ja eigentlich zur Mittelschicht und dann oft sehr wenig Solidarität da ist, weil man sich ja doch noch ein bisschen erheben will gegen Leute, denen es vielleicht noch elender geht. Ja, das wäre halt schön, wenn man das überwinden könnte und da mehr Solidarität in der Gesellschaft hätte. Aber ich bin da auch manchmal ein bisschen von der Realität enttäuscht. Ich meine, wir hatten gerade in der Diskussion in Österreich, der Sohn von Didi Mateschitz, der halt Multimilliardär ist, der wurde als Beispiel genommen, dass man doch höhere Vermögenssteuern durchsetzen sollte in Österreich. Und ganz viele Leute, die wahrscheinlich von 1.200 € im Monat leben, haben sich solidarisch erklärt mit dem Sohn von Didi Mateschitz, dass man dem nichts wegnehmen soll. Also manchmal ist es halt auch ein bisschen enttäuschend.
Ja. Auf jeden Fall, die Realität kann deprimierend sein. Stefanie Sargnagel, Autorin und Illustratorin und neuerdings auch begeisterte Schauspielerin, ist ab heute zu sehen in der großen Klassenrevue von Christiane Rösiger am Hau in Berlin. Demnächst erscheint auch das neue Buch von Stefanie Sargnagel, Iowa. Und auch das Twitter- und Instagram-Profil kann ich sehr empfehlen. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Vielen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg heute, vor allem bei der Premiere.
Dankeschön.
Das war's mit dem Kompressor-Podcast für heute. Und wenn Sie jetzt noch mehr hören möchten zur großen Klassenrevue, zum Stück von Christiane Rösiger, dann können Sie das tun, zum Beispiel in einem Interview mit Christiane Rösiger. Die war heute auch bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Das Gespräch finden Sie in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Und je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, eventuell auch schon online. Auch noch eine Nachbesprechung von uns, eine Rezension ab 23 Uhr in unserer Sendung Fazit oder eben auch die in der DLF-Audiothek-App. Und die nächste Folge Kompressor-Podcast, die gibt's morgen. Ciao!